Andere medizinische Probleme chronisch krebskranker sind oft widerspenstiger als die Schmerzen. Das Spektrum möglicher Beschwerden und Symptome ist groß. Chronische Müdigkeit, Fatigue, Luftnot, unstillbarer Husten, Appetitlosigkeit und Übelkeit, Erbrechen, Schluckauf, Durchfall, Verstopfung, Juckreiz, anhaltendes oder nachlaufendes Bauchwasser oder Ergüsse im Rippfellspalt gehören zu den gängigen Schwierigkeiten, mit denen Krebskranke zu kämpfen haben. Hinzu können neurologische, neuropsychologische und selbst psychiatrische Probleme wie Angst, Verwirrung, Depression, Ruhe oder Schlaflosigkeit kommen. Es spricht sehr viel dafür, dass ein Arzt die Federführung bei der Betreuung eines Krebskranken übernehmen sollte. Ein guter Arzt zeichnet sich aber dadurch aus, dass er seine Grenzen kennt. Er sollte also nicht zögern, Spezialisten anderer Fachgebiete hinzuzuziehen, wenn Probleme auftauchen, die außerhalb seines eigenen Spezialgebiets liegen. Ich bin den beiden Lungenspezialisten der Tübinger Universitätsklinik heute noch sehr dankbar dafür, dass sie fast zu jeder Tages- und Nachtzeit bereitstanden, um die Flüssigkeit in Imogens Rippfellspalt zu drainieren, wenn wieder einmal quälende Beschwerden auftauchten. Die Palliativmedizin muss sich der kompletten Palette medizinischer Behandlungsverfahren und Praktiken, einschließlich Chemotherapie, Strahlentherapie und sogar der Chirurgie bedienen können. Darüber hinaus gibt es fast kein Medikament, das unter palliativen Aspekten nicht schon bei Krebskranken zum Einsatz gekommen wäre. Palliativmedizin bedeutet aber auch die Sicherstellung ausreichender Ernährung, die Versorgung mit Flüssigkeit, das Training des kranken Körpers, Bewegungs- und Physiotherapie und vieles andere mehr. Dem Einsatz medizinischer Verfahren sind keine Grenzen gesetzt. Entscheidend ist allerdings, nie den Zweck der Übung aus den Augen zu verlieren. Palliativmedizin ist kein Kampf gegen den Krebs, sie ist ein Kampf für den Patienten. Ihr einziges Erfolgskriterium ist die Verbesserung der Qualität eines Lebens mit dem Krebs. Vom Umgang mit dem ungebetenen Dritten. Die Palliativmedizin ist wichtig für Menschen mit chronischen Krebserkrankungen. Sie ist der Beitrag, den die Medizin leisten muss, um das Leben mit dem Krebs erträglicher zu machen. Um aber der Krankheit nicht schon mitten im Leben das Regiment zu überlassen, ist es notwendig, darüber hinaus mentale Strategien zu entwickeln, mit dem ungebetenen Gast zurechtzukommen. Leider haben solche Strategien nicht die Form von Kochrezepten, die nur kopiert werden müssten, um das Leben mit der Krankheit erfolgreich zu bewältigen. Ich würde den Begriff der Bewältigung der Krankheit in Anführungszeichen setzen, weil ich glaube, dass er in die Irre führen kann. Auch der souveräne Umgang mit der Krankheit wird nie den mentalen Status quo ante wiederherstellen können. Vielleicht ist das aber auch gar kein erstrebenswertes Ziel. Darüber hinaus sind die Menschen, ihre Krankheitsgeschichten und ihr individuelles soziales Gefüge derart unterschiedlich, dass es unmöglich ist, ein allgemein verbindliches Regelwerk für ein Leben mit dem Krebs aufzustellen. 16. Februar 2010. Es war wieder soweit. Am Freitag zuvor hatte ein erneutes Computertomogramm die niederschmetternde Wahrheit über die letzten zwei Therapiezyklen ans Licht gebracht. Wenn es Anfang Januar zunächst den Anschein hatte, dass die neue Variante der Chemotherapie eine gewisse Wirkung zeigte, die Laborwerte waren besser geworden, so gab es spätestens an diesem Tag nichts mehr an dem Desaster herumzudeuteln. In den letzten Wochen waren die Metastasen in Imogens Körper beängstigend rasch gewachsen. Die Behandlungen rund um die Operation eingeschlossen, hatten sich inzwischen 10 unterschiedliche Medikamente in 5 unterschiedlichen Kombinationen an Imogens Krebserkrankung abgearbeitet. Die Magazine der Pharmazie waren ziemlich leer geschossen. Das war die ärztliche Sicht der Dinge. Viel wichtiger war, dass Imogen jetzt einen Punkt erreicht hatte, von dem ab sie nicht mehr gegen die Krebserkrankung ankämpfen wollte. Diese Entscheidung hatte nichts mit Selbstaufgabe zu tun. Kurz bevor wir die Pforte zur medizinischen Klinik erreichten, nahm sie mich in den Arm und sagte: Martin, ich werde mir anhören, was du und deine Kollegen zu sagen haben. Aber ich glaube, ich habe mich entschieden. Ich brauche keine Therapien gegen Krebs mehr. Ich muss herausfinden, wie ich noch ein bisschen mit ihm leben kann. Jetzt beginnt endgültig meine Zeit im Intermediärorbit. Wir sollten bald merken, dass das Leben in diesem Zwischenreich anderen Regeln gehorcht und dass es sogar Momente ungekannter Schönheit und Nähe bereithält. Was kann ich ändern? Psychotherapie heilt keinen Krebs. Auch wenn ich diesen Satz sofort unterschreiben würde, stammt er nicht von mir. Geschrieben hat ihn ein bekannter deutscher Paar- und Psychotherapeut. Tatsächlich gibt es keine wissenschaftlich solide untermauerten Hinweise darauf, dass irgendeines der vielen Rezepte der Veränderung der Lebensführung eine metastasierte Krebserkrankung noch einmal zurückdrängen oder auch nur ihr Fortschreiten verzögern kann. In dem Moment, wo sich der Betroffene aber von dem Gedanken verabschiedet, alles dem Primat der Heilung oder dem Kampf gegen den Krebs unterordnen zu müssen, erscheinen alle Maßnahmen in neuem Licht. Wenn jetzt Dinge im Leben noch geändert werden, dann nur um des Lebens selbst willen und nicht mit dem Ziel des Kampfes gegen den Krebs. Es gilt, dem Leben mehr Qualität abzuringen. Damit verschieben sich die Maßstäbe. Denn alles, was das Leben mit dem Krebs erträglicher macht, hat jetzt seine Berechtigung, völlig unabhängig von irgendwelchen objektiven Kriterien harter Wissenschaftlichkeit. Die meisten Menschen kommen irgendwann im Verlauf ihrer Erkrankung an diesen Punkt. Bemerkenswerterweise wird diese Einsicht oft wie ein Befreiungsschlag empfunden. Plötzlich müssen wir nicht mehr das tun, was dem Krebs das Leben schwer macht, sondern wir sollen das machen, was uns das Leben leicht und lebenswert macht. Dieser schlichte Wechsel der Perspektive eröffnet völlig neue Optionen. Natürlich gehört auch die Palliativmedizin zum Maßnahmenkatalog Lebensqualität, sowie die Dinge, die im erweiterten Sinn noch als Therapie verstanden werden können. Damit meine ich die Ernährung, Sport und Bewegung, aber auch Massagen und Bäder, Physiotherapie, Entspannung, Meditationen oder auch Angebote aus dem großen Katalog der Komplementärmedizin und natürlich auch der Psychotherapie. Der entscheidende Punkt ist aber ein anderer. Im Grunde sollte das komplette bisherige Leben auf den Prüfstand gestellt werden. Lebensqualität umfasst die körperliche Verfassung, ebenso wie das psychische Befinden, natürlich die Beziehungen zu den Menschen, die uns wichtig sind, aber auch Chancen für Momente der Selbstbestätigung unter den veränderten Rahmenbedingungen der Krankheit. Mehr als andere brauchen Krebskranke die Fähigkeit, den Augenblick zu greifen und zu leben. Ein süßer Geiz der Stunde zählt und jede prüft auf ihren Glanz. O Sorge, dass uns keine fehlt, und gönn uns jede Stunde ganz. Fontane. Die magischen Momente im Leben können auch ganz nach Veranlagung und Vergangenheit sehr unterschiedlich sein. Ein Lied in einer Vollmondnacht, ein Spaziergang im Raureif, ein Essen mit guten Freunden, ein tiefer Gedanke, die gleißende Sonne an den uralten Gestaden des Mittelmeers oder ein Abend am Lagerfeuer im Arm der Geliebten. Wichtig ist, die Sinne für den unverhofften Zauber des Augenblicks zu schärfen. Gelingt das Leben im Moment, ist es Glück und Befreiung im gleichen Maße. Verloren im Augenblick, hadern wir weder mit der Vergangenheit noch fürchten wir die Zukunft. Dieser Sinn für Magie kann weder erklärt noch verordnet werden. Ich kann nicht sagen, inwieweit meine eigene Erfahrung typisch ist. Aber in diesem Punkt wurde die Krankheit für Imogen und auch für mich zum Lehrmeister. So verstanden kann Krebs sogar eine Gelegenheit sein. Er fordert uns heraus, wirklich zu leben. Wer diese Chance ergreifen kann, wird durch die Krankheit in einem positiven Sinn radikalisiert. Der Krebs ordnet die Prioritäten des Lebens neu. Alles wird im groben Sieb geschüttelt. Die Kleinigkeiten, die kleinen Sorgen, Nickeligkeiten und Ängste, die sich manchmal wie Mehltau über den Alltag legen, fallen ohne weitere Beachtung durch die Gitter des Siebes. Was hängen bleibt, sind die großen und wichtigen Dinge. Die Befreiung von unwichtigen, aber belastenden Nebensächlichkeiten ist eine Sache. Wirkliches Leben kann aber auch bedeuten, bisher ungelebte Träume zu leben und falsche Rücksichten hinter sich zu lassen. Die Neuordnung der Prioritäten und das Gespür für den Augenblick. Damit ist in groben Strichen der Kompass skizziert, an dem wir uns orientieren können. Wir müssen prüfen, was in unserem Leben Gewicht hat und was leichten Herzens über Bord geworfen werden kann, weil es gewogen und für zu leicht befunden wurde. Gewichtig sind ohne Zweifel menschliche Beziehungen, die Verbindung zu Freunden, Familie und vor allem zum Partner. Die Krebskrankheit wirkt aber auch auf das soziale Netz wie ein Scheidewasser, das Wichtiges von weniger Wichtigem trennt. Oberflächlichere, nur lose geknüpfte Bindungen zu Mitmenschen und reine Zweckbündnisse beginnen sich in diesem extremen Milieu oft sang- und klanglos aufzulösen. Krebs ist eine Zumutung, auch für die Umgebung. Viele Menschen sind unsicher im Umgang mit dem Thema Krebskrankheit und daher auch im Umgang mit den Kranken. Aus Angst, den falschen Ton zu treffen, wird das Thema Krankheit und oft auch der Kranke selbst einfach gemieden. Oder die von einer Mischung aus echter Sorge und Konvention getriebenen, oft telefonischen Nachfragen werden gerne und oft ziemlich abrupt mit dem Satz beendet, der vor allem den Anrufenden entlasten soll. Du weißt, melde dich, wenn du was brauchst. Falsche Scheu und Zurückhaltung aus Unsicherheit sind aber eine Form von sozialer Passivität, die den Kranken nicht schont, sondern im Gegenteil sein Gefühl verstärkt, nicht mehr zur Gemeinschaft der Lebenden zu gehören, durch die Krankheit zum sozialen Paria geworden zu sein. Ähnlich problematisch ist auch ein zweites, leider ebenso wenig seltenes Kommunikationsmuster, das ich die fröhliche Bagatellisierung nennen würde. Typisch für diese Form des Umgangs sind pseudo-optimistische Bemerkungen wie »Du wirst das schon schaffen, du warst immer eine Kämpfernatur«. Solche Bemerkungen entlasten ebenfalls vor allem den Sprecher und erlauben es ihm, nachdem schließlich alles gesagt ist, wieder rasch zum Tagesgespräch überzugehen. Anders als das Gold, welches das Bad in der Salpetersäure unverändert übersteht, verändern sich aber auch die sozialen Kontakte, die im Säurebad der Krankheit Bestand haben. Krebs, der ungebetene Dritte, drängt sich auch in die engsten Partnerschaften und transformiert die Qualität dieser Beziehungen. Ich habe viele Partnerschaften erlebt, die diese Belastung nicht ausgehalten haben und an der Krankheit zerbrochen sind. Zwar ist das Gefühl bedingungsloser Solidarität ein typischer erster Reflex, der sich einstellt, wenn der oder die Liebste am Krebs erkrankt. Oft zerbricht aber dieser Anspruch sehr schnell an der Realität. Viele Beziehungen scheitern, weil sich die Beteiligten nicht eingestehen, dass die Krankheit sie dazu zwingt, die in den Jahren stabilisierte Harmonie der Zweierbeziehung neu zu justieren. Langfristige Partnerschaften funktionieren, weil sich zwischen den Partnern mit den Jahren ein subtiles und individuell sehr unterschiedlich austariertes, mehr oder weniger flexibles Gleichgewicht von Geben und Einfordern, Dominanz und Unterwerfung, Streben nach Autonomie und Bedürfnis nach Zweisamkeit eingespielt hat. Eine Anpassung an veränderte Verhältnisse scheint vor allem den Partnern schwer zu fallen, die über die Jahre rigide fixierte Rollen kultiviert haben und nicht mehr dynamisch zwischen den Polen hin und her wechseln können. Die Krankheit kann Abhängigkeit verstärken. Objektiv, weil der kranke Partner pflegebedürftig wird und nicht mehr sein gewohntes Leben leben kann, aber auch subjektiv, weil die Situation den Kranken dazu treibt, plötzlich ein Maß an Fürsorglichkeit einzufordern, das er oder sie vorher nie in Anspruch genommen hätte. Die Angst vor Abhängigkeit kann Gegenreaktionen provozieren. Viele Krebskranke geben dem Reflex nach, auch ihre engste Umgebung schonen zu wollen und den Partner nicht allzu tief mit in die emotionalen Abgründe zu ziehen, die die Krankheit gerissen hat. Oft wird diese Form der Schonung vom Partner aber als Ausgrenzung und nicht als Entlastung empfunden. Im schlechtesten Fall kann sich so ein absurdes Theaterspiel entwickeln, das bis zum Tod aufrechterhalten wird. In diesem Stück agieren alle Beteiligten autistisch getrennt voneinander wie hinter hohen Fassaden, die sie mit viel Mühe aufgebaut haben, um den existenziellen Fragen, die die Krankheit aufwirft, zu entgehen. Dieses fatale Spiel kostet nicht nur unglaubliche Kraft. Es verbaut auch jede Chance, den Furor, den eine Krankheit zum Tode mit sich bringt, auch positiv zu nutzen, um dem Leben und der Liebe eine tiefere Qualität zu geben. Imogens großes Herz hatte mir gleich am ersten Tag ihrer Erkrankung einen unglaublichen emotionalen Kredit eingeräumt. Am Morgen jenes 10. April des Jahres 2008 lagen wir zusammen auf dem Bett. Sie nahm mich in den Arm und sagte: »Weißt du, ich weiß gar nicht, wen ich mehr bedauern soll, mich oder dich. Vielleicht wäre es umgekehrt, wenn es dich erwischt hätte, noch viel schlimmer für mich.« Dieser Satz bedeutete eine riesige Chance. Mit wenigen Worten holte sie mich ins Boot und machte mich zum Komplizen, so dass ihre Krankheit vom ersten Tag an unsere gemeinsame Sache war. Wir hatten uns klar gemacht, wie sehr wir beide unter dem Krebs leiden. Dieses gegenseitige Eingeständnis ist wichtig. Dadurch entwickelte sich zwischen uns eine bedingungslose Offenheit, was unsere Gedanken, Gefühle, Erwartungen und Befürchtungen über den Verlauf der Erkrankung betraf. Imogen hatte mir gezeigt, wie sehr ihr bewusst war, dass nicht nur die Krankheit, sondern auch das Mitleiden grauenhaft ist. Sie bot mir dadurch die Möglichkeit, dann und wann, wenn mich die Situation an meine Grenzen gebracht hatte, Freiräume auch für mich einzufordern, ohne mich mit Schuldgefühlen quälen zu müssen. Jeder Mensch ist seine Welt. Niemand kann sich die Perspektive des anderen zu eigen machen, auch wenn der Gegenüber noch so vertraut ist. Das gilt auch und vor allem für das Erleben einer tödlichen Krankheit. Beide leiden, aber sie leiden anders, auch an unterschiedlichen Aspekten der Krankheit. Es kann helfen, sich darüber zu verständigen, dass sich beide dieses Problems zumindest bewusst sind. So entsteht Raum für Toleranz. Dazu gehört das Reden über die Krankheit, das Sterben, den Tod und über unsere Vorstellungen von den Dingen hinter oder jenseits der sichtbaren Welt, über das, was die Philosophen gerne als Transzendenz bezeichnen. Die bedingungslose Offenheit und die gegenseitige Versicherung, dass die Krankheit unsere gemeinsame Sache ist, haben uns dahin geführt, dass der Krebs unsere Partnerschaft nicht zum Schlechten verändert hat. Im Gegenteil. Der Krebs hat uns herausgefordert zu einer Auseinandersetzung mit dem Leben, die uns bereichert und in eine Tiefe der Liebe geführt hat, die wir sonst nicht erreicht hätten. Dieser Satz stammt von Hans Jeluschek, dessen 2002 im Herder Verlag erschienenes Buch »Bis zuletzt die Liebe« ich nur empfehlen kann. Jeluschek beschreibt genau das, was die Krankheit bei aller Dunkelheit mit unserer Beziehung gemacht hat. Über den Abschied und das Sterben. 3 Tage entsetzlicher Qualen und darauf der Tod. Kann nicht etwas Ähnliches jetzt gleich oder in jedem Augenblick auch mir drohen, dachte er und hatte eine Minute hindurch Angst. Doch da kam ihm, er wusste selbst nicht wie, plötzlich der gewohnte Gedankengang zu Hilfe, dass dieses ja nur dem Iwan Iljitsch zugestoßen sei und keineswegs ihm selber und dass ihm sowas nie zustoßen dürfte und wohl auch nicht könnte. Und dass er, indem er solchen Gedanken nachhinge, sich einer finsteren Stimmung hingebe, was zweifellos nicht nötig sei, wie es Schwarzens Antlitz auf das Augenscheinlichste bewies. Nachdem Pjotr Iwanowitsch diese Betrachtungen beendet hatte, beruhigte er sich dabei und begann sich voller Interesse nach den Einzelheiten von Iwan Iljitschs Tod zu erkundigen. So, als wäre das Sterben ein Abenteuer, das nur in Iwan Iljitschs Natur liegen konnte, nicht aber in seiner. So heißt es in Tolstois Der Tod des Iwan Iljitsch. Auch ich war ein Pjotr Iwanowitsch, bis meine eigene Frau an Krebs erkrankte. Diese Form des gespaltenen Bewusstseins mag ein klassischer Schutzreflex von Ärzten sein, die tagtäglich mit Todkranken zu tun haben. Bis zum 10. April des Jahres 2008 waren in meinem Kopf die Rollen klar verteilt. Die Patienten sind diejenigen, die krank sind. Zu einer zweiten Kategorie von Menschen gehören die Ärzte, deren Aufgabe es ist, sich um die Kranken zu kümmern. Für Onkologen ist der Krebs wie eine Gedenkmedaille, die an ihrer Wand prangt und an der sie tagtäglich vorübergehen. Sie glauben, jede Verästelung ihrer Gravur in- und auswendig zu kennen. Was den Ärzten aber weitgehend verborgen bleibt, ist die Kehrseite der Medaille, der Blick in die Seele hinter der Krankheit. Gerade weil der Krebs für sie kein Ausnahmezustand, sondern ein Teil der täglichen Routine ist, kann er nicht zum Memento Mori werden. Diese Form des Umgangs mit der Möglichkeit des eigenen Todes ist aber nicht allein eine professionelle Deformation von Medizinern. Jeder Mensch weiß, dass am Ende seines Lebens der Tod steht. Trotzdem spaltet ihn das Alltagsbewusstsein ab und transferiert ihn in eine Welt, die Äonen entfernt und nichts mit dem Leben auf der Erde zu tun haben scheint. Hierzulande vollzieht sich das Sterben meistens streng von der normalen Lebenswelt getrennt. Die wenigsten Menschen sterben noch zu Hause im Kreis ihrer Familie. Der Tod geschieht diskret und in aller Stille, hinter den Mauern von Krankenhäusern, Hospizen und Altenheimen, in Parallelwelten, die kaum ein in der Mitte des Lebens Stehender je betreten hat. Noch stärker abstrahiert und dadurch zur Unkenntlichkeit verfremdet wird der Tod durch die Medien. Dieser Tod, das ist der Terroranschlag in Kabul, ein Erdbeben in Japan, die Cholera in Haiti, der Hunger in Somalia oder, wenn es hart kommt, ein Amoklauf an einer schwäbischen Realschule. Endgültig zur Fiktion mutiert und zur Kunstform erhoben, wird der Tod jeden Sonntagabend nach der Tagesschau im wöchentlichen Tatort zelebriert. Wir sehen zu, unterhalten uns und gehen danach wieder zur Tagesordnung über. Diese Art der Wahrnehmung, vermittelt durch das Fernsehen und die analogen Formen der medialen Aufarbeitung, verwischt vielleicht sogar ein Stück weit die Grenzen zwischen dem literarischen Tod, eine Kopfgeburt von Roman- oder Drehbuchautoren und den Ereignissen in der realen Welt. Tritt aber der Krebs in unser Leben, dann rückt der wirkliche Tod plötzlich wieder nahe. Er materialisiert sich und zeigt sich als das, was er ist. Dieses Gefühl ist von mir nicht in dürre Prosa zu übersetzen, daher sage ich es mit einem Gedicht von Rilke. Der Tod ist groß, wir sind die seinen lachenden Munds. Wenn wir uns mitten im Leben meinen, wagt er zu weinen, mitten in uns. Der Tod wird wieder wahrgenommen als das, was er ist. Ein gewaltiges, außerordentliches Ereignis, dominanter als alles, was uns bisher im Leben erschien. Mein trügerisches Gefühl der Sicherheit klarer Grenzen ging schon am ersten Tag von Imogens Krankheit ein für allemal in die Brüche. Ein wetterwendisches Schicksal hatte die Medaille plötzlich gedreht und ich bekam die Kehrseite der Krankheit zu Gesicht. Jeden Betroffenen konfrontiert die Diagnose Krebs mit dem Tod. Auch diejenigen, die die Erkrankung ins Leben zurückführt, haben einen Blick auf die verborgene Nachtseite des Lebens, so Susan Sonntag, getan. In der Vorstellungswelt vieler Menschen werden Krebs und Tod fast gleichgesetzt, obwohl die Mehrzahl der Erkrankungen heute geheilt werden kann. Der ominöse Ruf, der der Krankheit immer noch vorauseilt, tut dazu sein Übriges. Der Gedanke an den Tod ist also präsent. Umso schlimmer, wenn die Kranken mit ihm alleine gelassen werden. Selbst bei weit fortgeschrittenen Krebserkrankungen kreisen die Gespräche zwischen Arzt und Patient viel öfter um die Krankheit, ihre Symptome und Probleme, die sie verursacht, als über das eigentliche Problem, das Sterben und den Tod. Es mag sein, dass sich viele Ärzte nicht trauen, dieses Thema anzuschneiden, in dem Glauben, den Patienten damit zu verunsichern. Vielleicht haben sie zum Tod auch wenig zu sagen. Für Ärzte ist es verlockend, sich auf die Probleme zurückzuziehen, die in den Einflussbereich der Medizin fallen. Natürlich sind auch medizinische Etappensiege wichtig und Optimismus kann Lebensqualität bedeuten. Aber fast jede unheilbare Krebserkrankung kommt zu dem Punkt, an dem der Körper die Signale sendet und der Kranke selbst die Perspektive der Hoffnung nicht mehr mit seiner Wirklichkeit zur Deckung bringen kann. Es ist für den Arzt und mehr noch für den Partner des Kranken ungeheuer wichtig, diesen Punkt zu antizipieren und zu erkennen. Vom Kranken wird dieses Ereignis durchaus als ambivalent erlebt. Die Angst ist die hässliche Schwester der Hoffnung. Und die Hoffnung ist für den Krebskranken nur im Duett mit ihrer unsäglichen Schwester zu haben. Stirbt die Hoffnung, hat paradoxerweise manchmal auch die Angst einen schwereren Stand. Mitte Februar 2010 hatte die Krankheit Imogen so viel von ihrem Körper geraubt, dass sie merkte, dass ihr weiterer Weg nicht ins Leben zurückführen würde. Nicht einmal mehr für ein kurzes Intermezzo. Sie zeigte mir deutlich, dass sie sich dessen vollkommen bewusst war. Alles Hadern hatte damit ein Ende. Sie war jetzt die Seine, wenn auch nicht lachenden Mundes. Sie hielt ihn immer noch für einen seltsamen Dämon, aber sie besaß die Größe, mir klarzumachen, dass sie vor dem Tod keine Angst mehr hatte. Sie war sogar in einem gewissen Sinn lebenssatt. Das war für mich nicht nur ungeheuer beruhigend, es bot auch die Chance eines Abschieds, der nichts unerledigt ließ. Die letzten 2 Wochen ihres Lebens verbrachte sie in ihrem Bett, das wir mitten in unser Wohnzimmer geschoben hatten. So konnte die späte Wintersonne auf ihre Decke scheinen und sie war der Mittelpunkt ihrer Familie, umgeben von mir, ihren Eltern und Geschwistern und natürlich unserer kleinen Tochter. Sie konnte nicht mehr aufstehen, da eine Metastase in ihrem Hirnstamm die Nervenbahnen, die die Muskulatur der Beine ansteuern, zerstört hatte. Aber sie war bei vollem Bewusstsein bis zu ihrem letzten Abend. Wir haben oft und selbst noch in dieser Zeit über die positiven Seiten unseres Lebens mit dem Krebs geredet. Tatsächlich hatte Imogen die Gabe entwickelt, die Schwärze der Krankheit als kontrastierende Folie zu nutzen und so die lichten Momente des Lebens mit der Krankheit umso heller wahrzunehmen. Eine Sache war ihr daher sehr wichtig. Sie wünschte auch mir über ihren Tod hinaus die Chance, jetzt ein anderes, intensiveres und unmittelbareres Leben zu leben. Jeder Mensch ist seine Welt. Diese Welt stirbt mit ihm. Unwiderruflich und unwiederbringlich. Damit stößt der Trost an seine Grenzen. Krebs ist eine Wunde, die nicht heilen kann. Der Tod der Liebsten aber ist eine Wunde, die nicht heilen soll. Die Erinnerung an den Schmerz und an den Tod ist nicht nur quälend, sie ist auch heilsam und notwendig. Der Schmerz ist der Preis dafür, dem Leben eine neue Qualität abgewinnen zu können. Die Erinnerung immunisiert nicht zwangsläufig gegen jeden Rückfall in eine Welt kleingeistiger Sorgen und aufgeschobener Gelegenheiten. Aber wer sie zulässt, verfügt damit über ein mächtiges Instrument, seine eigenen Maßstäbe wieder ins Lot zu rücken, wenn sie unter dem erodierenden Einfluss des manchmal grauen Tagesgeschäfts in Schieflage geraten sind. Begriffe wie Trauerarbeit, Trauerzeit und Bewältigung sind mir ein Greuel. Suggerieren sie doch, es wäre möglich, Gefühle einfach wieder zu reparieren, um dann weiterzuleben wie zuvor. Diese Form der Reparatur ist in meinen Augen weder möglich noch erstrebenswert. So ein Leben wäre nur zum Preis vollständiger Amnesie zu haben. Natürlich verändert sich die Trauer mit der Zeit, die Bilder verblassen und sie verschieben sich, aber sie verschwinden nicht. Zum Glück. Ich musste feststellen, dass ich mit dieser Erfahrung nicht allein bin. Der Psychiater Gordon Livingston verlor innerhalb von 13 Monaten zwei seiner Kinder, den ältesten durch Selbstmord, den jüngsten durch die Leukämie. Auch er hat, wie alle, die Ähnliches erlebt haben, das Wort Trauerjahr hassen gelernt, mit dem ja stillschweigend gesagt wird, dass Trauer etwas Begrenztes ist. Auch er findet den Gedanken, die Geliebten irgendwann einmal nicht mehr zu vermissen, als obszön. Und es ist mehr als das. Wäre eine Rückkehr zum Status quo möglich, so hätte der Tod den letzten Sieg davongetragen und Imogen vollständig aus meinem Leben gelöscht. Imogens Vermächtnis bleibt. Der Tod ist ein ungeheures Ereignis, schrecklich und im wahrsten Sinn des Wortes unfassbar. Vielleicht ist es möglich, die Gewalt der Erschütterung zu nutzen, um ein Leben näher an den wirklichen Zielen zu führen. Die Vorstellung, dass ich und unsere kleine Tochter Lina ein gutes Leben führen würden, war ja ein großer Trost. Was wir als Hoffnung ansehen, ist dies, dass die Menschen, die wir verloren haben, eine Liebe in uns wach werden ließen, die wir uns gar nicht zugetraut hätten. Und diese bleibende Veränderung ist ihr Vermächtnis. Uns obliegt es nun, diese Liebe jenen entgegenzubringen, die uns noch brauchen. Es ist an uns, die auf der Welt geblieben sind, dieses Vermächtnis zu nutzen. In den frühen Morgenstunden des 15. März des Jahres 2010 starb Imogen in meinen Armen. Worüber man nicht reden kann, davon soll man schweigen. Ich habe mir diesen letzten Satz des Traktatus Logico Philosophicus von Wittgenstein nicht nur deshalb geliehen, weil er gerade aus dem Mund des Philosophen, dessen Werkzeug das Wort und dessen Profession die Rede ist, bescheiden und gleichzeitig weise klingt. Der Wunsch, der Tod sei nicht das Ende, sondern eine Metamorphose, ist eine der beiden großen Quellen aller Weltreligionen. Die Selbstgewissheit des Gläubigen ist mir verwehrt. Ich weiß nicht, was kommt und was bleibt, und tröste mich mit dem Gedanken, dass die Grenzen des Wissens nicht die Grenzen der Welt sind. Mir versagt die Stimme, und daher greife ich zu einem Gedicht, dessen Verfasser mir unbekannt ist. Hier steht an meinem Grabe, hier bin ich nicht, ich bin im lauen, frischen Sommerwind, ich bin im süßen, schweren Blumenduft, ich bin mit den Vögeln hoch in der Luft, im Sonnenstrahl, im Mondenschein, im kühlen Wasser, im ruhenden Stein, im Gleichklang der bunten Schmetterlingsschwingen, im Grillenzirpen, im Drosselsingen, im Glanz der Sterne, im Morgenlicht. Ihr sucht mich an meinem Grab, hier bin ich nicht. Mehr habe ich nicht zu sagen.